Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen Dienstag, dem 28. Januar, begrüßt Sie aus dem Studio Adiar de Lern. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Als erstes hören Sie bei uns Nachrichten mit Daniel Spataro.
Guten Abend. Das Deutsche Staatstheater Temeswar und das Ungarische Staatstheater Csiky Gergely in Temeswar schließen sich zusammen, um dem Publikum einen besonderen Showcase zu bieten. Im Rahmen dieser Veranstaltung, die am Donnerstag beginnt, hat das Publikum die Möglichkeit, 7 Aufführungen zu besuchen, die das Niveau der beiden Theater widerspiegeln. Dargeboten werden unter anderem die DSDT-Produktionen Wolkentektonik unter der Regie von Laszlo Bogcsárdi am Donnerstag, Der Sohn von Florian Zeller am Freitag, Dickens Weihnachtsgeschichte inszeniert von Tanja Dragic am Samstag und Der Drache unter der Regie von Juri Kordonski am Sonntag. Die Karten sind auf den Webseiten der beiden Theater sowie an der Theaterkasse erhältlich. Eine Gedenkandacht zum 80. Jahrestag der Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion soll am Freitag auch in Großer Nikolaus gehalten werden. Geplant ist diese in Anwesenheit des Temeswarer Bischofs Josef Pall ab 17.30 Uhr. Enthüllt werden dabei Listen mit den Namen der aus Großer Nikolaus verschleppten und in der damaligen UdSSR geborenen Deutschen. Die Rückführung des Helms von Kocofenecht und der drei dakischen Armreifen von Sarmisegge Tuza Regie, die in der Nacht von Freitag auf Samstag aus dem Drenz-Museum in der niederländischen Stadt Assen gestohlen wurden, hat für die rumänischen Behörden höchste Priorität. Die Innenrevision des Premierministers überprüft im Kulturministerium die Unterlagen, die als Grundlage für die Entsendung dieser nationalen Schätze zu der Ausstellung dienten. Kulturministerin Natalia Intotero wird sich mit der niederländischen Königsfamilie und dem Premierminister treffen, um die entschlossene Botschaft der Regierung aus Bukarest zu übermitteln, dass diese Kulturgüter so schnell wie möglich zurückgebracht werden müssen. Premierminister Marcel Ciolacu hat eine Krisenzelle eingerichtet, die Vertreter des Innen-, Justiz- und Kulturministeriums sowie der rumänischen Polizei umfasst, um die Operationen zur Rückholung dieser unschätzbar wertvollen Artefakte zu koordinieren. Schüler der 12. und 13. Klassen haben mit den mündlichen Prüfungen für das Abitur begonnen. Die Bewertung der Kommunikationskompetenz in Rumänisch dauert bis morgen, während die Prüfung in der jeweiligen Muttersprache ebenfalls 3 Tage dauert und am 29. Januar beginnt. Vom 3. bis 5. Februar findet die Prüfung in einer Fremdsprache statt und zwischen dem 5. und 7. Februar werden die digitalen Kompetenzen bewertet. Diese Prüfungen während des Schuljahres wurden von Schülern, Lehrern und Bildungsexperten kritisiert, da die Schüler an den Prüfungstagen auch am regulären Unterricht teilnehmen müssen. Die schriftlichen Prüfungen des Abiturs beginnen am 30. Mai und enden am 30. Juni mit der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse. Zum Wetter. Meist warm heute im Westen des Landes. In der Nacht betragen die Temperaturen 0 bis plus 3 Grad. Morgen bleibt es warm bei wechselhaftem Himmel. Der Wind wird schwach bis mäßig und die Tageshöchstwerte liegen bei 11 bis 16 Grad. Das gab der regionale Wetterdienst für Banat und Kreisland bekannt.
Daniel Spataro war das mit den aktuellen Tagesinformationen.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
»80 Jahre seit dem Beginn der Verschleppung der Rumäniendeutschen zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion wurden Ende vergangener Woche sowohl in Reschica als auch in Temeswar begangen. Aus diesem Anlass kam der Landesvorstand des Deutschen Forums zusammen und mit dabei war auch der Abgeordnete der deutschen Gemeinschaft im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz. Darüber sowie über weitere Tätigkeiten und Termine aus seiner parlamentarischen Agenda dieser Woche spreche ich heute mit ihm innerhalb unserer wöchentlichen Rubrik Seitenblick Politik. Über Auslandsthemen aus Europa berichten anschließend die Kollegen vom österreichischen Rundfunk und von der Deutschen Welle innerhalb unseres Auslandsjournals. Ebenfalls heute bei uns die Presseschau und die Vorschau auf die deutschsprachigen Sendungen dieser Woche im rumänischen Fernsehen sowie deutsche Blasmusik. Hören Sie mit. Der Blick auf das Kalenderblatt. In dem deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenkalender unserer Diözese ist heute der Gedenktag der heiligen Thomas von Aquin und Dietlinde festgehalten. Die evangelische Kirche augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien erwähnt den Namenstag für Karl sowie für Carla und die rumänisch-orthodoxe Kirche gedenkt der heiligen Ephrem, Isaac, Palladie und Jakob. Alles Gute wünschen wir den Gefeierten an diesem 28. Januar und für Sie alle singen und spielen die Banader Studiomusiker Karlsruhe das Lied Schöne Erinnerung.
Goldgelb sind deine Felder, so weit das Auge nur reicht, der Sonnenschein. Leuchtend ein, prächtige Birkenwälder rauschen so sanft und leicht. Könnt's noch so sein, und ich werd hier daheim.
Das war ein Lied für alle, die heute aus einem bestimmten Anlass feiern. Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und darin kommen wir zu den aktuellen Tagesthemen. Das Parlament Rumäniens ist in diesem Monat in Winterferien. Der Abgeordnete der deutschen Minderheit ist aber als Sekretär der Parlamentskammer in dieser letzten Januarwoche im Dienst in Bukarest. Über seine parlamentarische Agenda, aber auch über seine Teilnahme Ende vergangener Woche an den Gedenkveranstaltungen zu 80 Jahren seit dem Beginn der Russland-Deportation der Rumäniendeutschen sprach ich mit ihm zum Abschluss der Veranstaltungsreihe am Sonntag im Temeswarer Adam Müller Guttenbrunnhaus.
Seitenblick Politik.
Herr Abgeordneter, 80 Jahre Russland-Verschleppung, sowohl in Reschica als auch in Temeswar begangen. Sie waren dabei. Wie haben Sie diese Gedenkveranstaltung empfunden?
Erstens möchte ich mich bei den Veranstaltern bedanken, beim Banater Forum, beim Forum der Berglanddeutschen, bei Erwin Ziegler, der ja der Initiator des ganzen Programms war. Es ist wichtig, jedes Mal uns daran zu erinnern, an dieser kriminellen Tat von damals, diktiert von dem Diktator Stalin der Sowjetunion. Völlig unschuldige 80.000 Rumänien-Deutsche sind verschleppt worden, die hatten nichts mit dem Krieg zu tun. Ein Viertel davon kam nicht wieder, weil sie dort in Russland gestorben sind, bedingt durch Krankheiten, schlechte Bedingungen, schwere Arbeit. Das ist ein Verbrechen an die deutsche Minderheit verübt worden damals, mit schweren Folgen bis heutzutage, vor allem für die betroffenen Familien. Das ist unsere moralische Pflicht, immer wieder daran zu erinnern und zu ermahnen, dass sowas nie wieder geschehen darf. Vielleicht vor allem heutzutage, wenn auch in Rumänien extremistische Tendenzen verstärkt vorhanden sind, antisemitische, xenophobe Politiker, sonstige Stimmen in der Öffentlichkeit sich melden. Diese müssen bekämpft werden. Man muss immer wieder diese traurige Beispiele der Geschichte präsentieren, um die Leute irgendwie zu sensibilisieren, damit sie verstehen, was diese Tendenzen für Gefahren darstellen, in der Hoffnung, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Das ist unsere Aufgabe als Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien, auch meine als Politiker der deutschen Minderheit. Das tun wir konsequent. Wir haben es auch Gott sei Dank geschafft, mit Hilfe des rumänischen Parlaments, vor allem meiner Kollegen Slavoj Ljub-Adnac von der serbischen Minderheit und Silvio Wexler von der jüdischen Gemeinschaft, ein Gesetz zu initiieren, wodurch eine moralische und materielle Wiedergutmachung für die Kinder der ehemaligen Deportierten zustande gekommen ist. Das Gesetz hat funktioniert und fast 200.000 Nutznießer inzwischen davon Gebrauch machen können. Das muss, wie gesagt, immer wieder an die Öffentlichkeit kommen. Die Leute müssen hören und sehen, was das bedeutet hat und wie wir uns heute zu benehmen haben in einem demokratischen europäischen Rumänien, in einem zivilisierten Land vor allem, was wir uns die meisten wünschen und wie gesagt Widerstand leisten gegenüber Extremisten, die heutzutage sehr laut geworden sind und leider Gottes auch ins Parlament gewählt wurden. Das ist Gift für die rumänische Gesellschaft und wir müssen etwas dagegen tun. Ich glaube, diese Gedenkfeier sollte auch dazu beitragen, dass die junge Generation versteht, wie schlimm das sein kann, wenn sowas geschieht, und dass sich dementsprechend benehmen werden.
Der Landesvorstand des Deutschen Forums kam aus Anlass der Gedenkveranstaltung in Reschica zusammen. Sie waren auch dabei. Was wurde dort besprochen? Wie verlief die Sitzung?
Vor allem sind Sie hier wegen dieser Gedenkfeier. Die Sitzung war ja sozusagen als Folge dieses wichtigen Ereignisses zustande gekommen. Wir haben ein bisschen über die politischen Entwicklungen gesprochen, auch über konkrete technische Probleme, die wir zu lösen haben innerhalb des Forums. Wir haben über Projekte in diesem Jahr gesprochen. Wir haben die Sitzung des Landesforums und der Vertreterversammlung für Ende März angesetzt. Es folgen ja Wahlen. Wir müssen den Landesvorsitzenden neu wählen. Ich hoffe, dass Jürgen Pohr, unser Landesvorsitzender, diese Aufnahme weiterhin übernehmen wird. Er hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Wir unterstützen ihn und ich hoffe, dass wir dementsprechend Ende März auch entscheiden werden. Das ist mindestens meine persönliche Meinung dazu. Wir müssen auch die Haushaltsplanung vorbereiten, die ganzen Projekte auf den Tisch legen und genehmigen, in der Hoffnung, dass die Finanzierung durch den rumänischen Haushalt so stehen wird, wie ich mir das vorstelle und wofür ich auch dann politisch kämpfe im Parlament für einen gerechten Haushalt, auch für die Organisationen der nationalen Minderheiten. Ich bin zuversichtlich, dass es gelingen wird.
Das Parlament nimmt seine Tätigkeit am 3. Februar wieder auf. Für Sie aber geht es schon diese Woche nach Bukarest, wo Sie im Dienst sind. Was steht bei Ihnen diese Woche an?
Zusätzlich zu den bürokratischen Angelegenheiten im Parlament, die womöglich erscheinen werden, gibt es auch wichtige Anlässe. Ich bin bei der Gedenkfeier für den Holocaust dabei, werde dort auch sprechen wollen. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinschaften in Rumänien, Silviu Wexler, hat mich dazu eingeladen. Es gibt Koalitionssitzung, zu der ich mit meinem Fraktionsvorsitzenden zusammengehen werde. Ich treffe den deutschen Botschafter, den Geschäftsführer der deutsch-rumänischen Handelskammer, unsere Kollegen im Bildungsministerium. Ich bin bei der Rumänischen Akademie dabei, bei der feierlichen Eröffnung des Kardinal Iuliu Hosu-Jahres, die stattfinden wird. Werde sonstige politische Termine vielleicht noch bei ein oder zwei Minister haben werden, wenn die zusagen. Also ich werde diese Tage dafür nutzen. Dann anschließend bin ich in Klausenburg, wo die Feierlichkeiten eben zu diesem Jahr Kardinal Iuliu Hosu durch die griechisch-katholische Kirche sein werden. Ich wurde eingeladen als Initiator des Gesetzes zusammen mit Silviu Wexler und selbstverständlich wollen wir dabei sein.
Alte Liebe, ein Lied von Ernst Mosch und seinen Original-Egerländer Musikanten war das und weitere Blasmusikstücke hören Sie bei uns im Laufe der heutigen Deutschen Stunde, wie beispielsweise die Mauermeister-Polka, aufgespielt von den böhmischen Kameraden, oder Klarinettenperlen von Franz Watz, aufgespielt von der Temeswarer Blasmusik unter der Leitung von Franz Hoffner. Ihre deutsche Sendung bei Radio Temeswar empfangen Sie und Auslandsthemen stehen des Weiteren bei uns an. Unsere Kollegen vom österreichischen Rundfunk in Wien und von der Deutschen Welle in Berlin berichteten in ihren Sendungen aus Europa. In unserem Auslandsjournal haben wir diesmal zwei Beiträge aus der DW-Sendung Euromax parat, davor aber Themen aus den heutigen ÖRF-Morgenjournalen.
Ö1 Journal.
Die
Dienstag, der 28. Jänner. Aus dem Journalstudio begrüßt Sie Martina Petschede. Wir beginnen mit einem Blick ins Burgenland. Da starten heute die Koalitionsverhandlungen zwischen der SPÖ und den Grünen. Gestern hat der burgenländische SPÖ-Chef und neuer alter Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil die Grünen ins Verhandlungsboot geholt. Das ist für die SPÖ auch die, wie es Kritiker nennen, billigste Koalitionsvariante. Mehr von Stefan Kappacher.
Es ist eine enorm schiefe Ebene, wenn man die Wahlergebnisse betrachtet. Die übermächtige SPÖ mit 46,4% und die kleinen Grünen mit 5,7%. 17 rote und 2 grüne Mandate ergeben die knappestmögliche Mehrheit von 19 Sitzen für diese Koalition. SPÖ-Chef Hans-Peter Doskozil ist sich dessen bewusst, hat gestern aber dazu angemerkt,
dass wir mit dieser thematischen und personellen politischen Stabilität dieser beiden Parteien, die aus meiner Sicht vorhanden ist, auch für die nächsten 5 Jahre stabile Verhältnisse im Burgenland nicht nur dokumentieren, sondern auch politisch leben können.
Die thematische Stabilität, damit umschreibt Doskozil, dass es mit den Grünen wohl am einfachsten zu regieren sein wird. Die zweifeln seine Wirtschaftspolitik, als Dosconomics bekannt, am wenigsten an. Mit den Grünen wird der SPÖ-Landeshauptmann auch seine nachhaltigen Energiepläne unproblematisch weiterverfolgen können. Differenzen gibt es um das geplante Krankenhaus in Gols, das in einem Naturschutzgebiet gebaut werden soll, und wohl auch in Fragen der Migration. Beides sei lösbar, hat Grünen-Chefin Anja Heider-Wallner, die für ihre Fraktion solo in die Landesregierung einziehen wird, gestern schon festgehalten. Die Beschlüsse für das Spital seien gefallen. Es gäbe keine Mehrheit gegen die SPÖ, das Projekt vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Spannend wird, wie sich die Grünen bei ihrem Kernthema Transparenz durchsetzen werden. Daran mangelt es im seit Jahrzehnten SPÖ-dominierten Burgenland an allen Ecken und Enden.
Deutschland steckt mitten im Wahlkampf für die Bundestagswahl in gut 4 Wochen. Dominiert wird dieser gerade von einem Streit rund um eine strengere Migrationspolitik, ausgelöst durch CDU-Chef Friedrich Merz. Er fordert nach der Messerattacke von Aschaffenburg rigorosere Grenzkontrollen. Faktisch will Merz ein Einreiseverbot erwirken, egal mit welcher politischen Unterstützung, auch mit der AfD, berichtet aus Berlin Andreas Jölli.
Ein Gutes hat die Kontroverse über die Migrationspolitik. Endlich kommt etwas Schwung in den Wahlkampf, sagt der Politologe Wolfgang Schröder.
Mehr als Schwung, weil durch das Thema Migration, was ja ein Triggerthema ist, sind alle aufgeladen, ist die Bühne nochmal ganz neu besetzt worden.
Und den Ton gibt CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz vor.
Der Zeitpunkt ist jetzt überschritten, wo wir in Deutschland nur noch nach taktischen Gesichtspunkten Entscheidungen treffen. Jetzt muss in der Sache entschieden werden.
Er hat sein Wahlkampfthema jetzt gefunden, treibt alle vor sich her augenblicklich. Die Frage ist nur, wo das hinführt.
Denn mit den Forderungen nach einer rigiden Migrationspolitik übernehme die CDU die Politik der rechten AfD. Ist ja eigentlich eine Kopie des AfD-Programms der letzten Jahre.
Die AfD wird der große Gewinner sein, weil wir können seit vielen Jahren beobachten, dass bei Themen, wo eine Partei gewissermaßen das Eigentumsrecht besitzt und die AfD hat das Eigentumsrecht in der migrationskritischen Perspektive und dieses Papier ist die Inkarnation der AfD-Politik der letzten Jahre.
Allerdings, so der Politologe, könnte es auch der CDU helfen, jedoch nur kurzfristig bei den bevorstehenden Wahlen.
Da zeichnet sich eine neue rechte Koalition in Deutschland ab zwischen CDU, FDP, BSW und AfD. Und Merz wird versuchen zu sagen, die Ursache für diese aus seiner Sicht auch nicht schöne Koalition ist in der SPD und bei den Grünen zu suchen. Und das ist natürlich eine Verkehrung der Verhältnisse, weil hier jemand ohne Not in einer trumpistischen Weise das Ruder versucht zu übernehmen. Und das mit offenem Ausgang. Aber was man jetzt schon sagen kann, eines der Opfer dieser Entwicklung in der mittelfristigen Perspektive wird die Union sein.
Wolfgang Schröder geht davon aus, dass die AfD dem Antrag der CDU im Bundestag zustimmen werde, trotz gewisser Gehässigkeiten, die der CDU-Chef noch in den Antrag hineingepackt hat.
Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen.
Damit wird die AfD in einer Art und Weise ein wichtiger Faktor, ein sichtbarer Faktor, ein notwendiger Faktor und normalisiert sich durch die grandiose Unterstützung von Herrn Merz.
Man kann sagen, die Brandmauer bröckelt.
Die Brandmauer ist damit zumindest relativiert, angeschlagen.
Eine Brandmauer, die bisher hält, sogar ziemlich stabil, von der Bundes- bis zur Lokalpolitik, sagt der Politologe. Das zeigen aktuelle Studien des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung.
Mit vielen Veranstaltungen ist gestern an die Opfer des Holocaust erinnert worden, 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Im Parlament fand dazu eine Diskussion mit einer Zeitzeugin und Schulklassen statt. Die Einladung dazu ist auch von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz von der FPÖ gekommen, was zu Protesten geführt hat. Diese Proteste und eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ waren auch bei den anderen Gedenkveranstaltungen ein großes Thema, berichtet Viktoria Waldecker.
Dass ich hier sicher sitze, ist wirklich das Wunder der Welt. Und dass ich da bin, dass ihr zuhört, das werde ich erst morgen glauben. Schön.
Im Parlament erzählt Erica Freeman Schülerinnen und Schülern von ihrem Leben. Mit 12 Jahren ist sie vor den Nazis aus Wien geflohen. In Amerika hat sie sich ein neues Leben aufgebaut und wurde eine bekannte Psychoanalytikerin. Seit vielen Jahren tritt sie in Österreich gegen das Vergessen auf und gegen den Hass.
6 Millionen sind gestorben und trotzdem hasst man uns. Aber nur weil ich jüdisch bin, ist es genug, mich zu hassen.
Im Publikum ist auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Dass die Einladung zu der Veranstaltung auch von ihm, einem freiheitlichen Burschenschafter, kommt, hat für heftige Proteste unter jüdischen Organisationen gesorgt. Rosenkranz selbst hat bei seinem Amtsantritt versprochen, einen Schritt zur Seite zu machen, um Gedenktage nicht zu stören. Das mache er auch hier, betont er.
Ich führe keine tragende Rolle hier. Ich bin anwesend, so wie in den letzten Jahren immer an diesem Gedenktag, ob als Abgeordneter oder als Volksanwalt. Und hier im Hause lasse ich mir durchaus überhaupt nichts verbieten, weder durch Kritik oder sonst etwas.
Aber die Kritik, können Sie die nachvollziehen?
Ich kann jede Kritik nachvollziehen. Mit Kritik lebt man als Mensch, als Politiker besonders.
Auch Zeitzeugin Erica Freeman hört von den Protesten gegenüber ihrem Gastgeber. Rosenkranz soll teilnehmen, sagt sie.
Er kann was lernen. You expose somebody to everything good. Ein bisschen fällt doch hinein. Also auch sogar wenn du einen Regenmantel trägst, kannst du ein bisschen nass werden.
Am Heldenplatz gedenkt das Bündnis jetzt Zeichen setzen am Abend den Opfern des Holocaust und protestiert auch gegen eine FPÖ-Regierung. Man habe den anderen Parteien geglaubt, dass sie keine Regierung mit der FPÖ eingehen werden, sagt die Vizepräsidentin der israelitischen Kultusgemeinde, Claudia Prutscher.
Jetzt sind unsere Sorgen größer als je zuvor. Wir sind mehr als besorgt um unsere liberale Demokratie, um unsere Meinungsfreiheit, um freie Medien, um uns selbst.
Gut 1000 Menschen sind gekommen. Viele von ihnen teilen diese Sorgen.
Ich finde es sehr bedenklich, dass einfach wirklich das Land urbanisiert wird und das kickelt und das tut, was er eigentlich eh immer verspricht.
Dass rechtes Gedankengut zunehmend Platz findet in der Gesellschaft. Niemand ist wirklich entsetzt darüber.
Ich vertraue aber darauf, dass es mehrere Menschen gibt, so wie ich. Auch deswegen bin ich da, um da Bestätigung zu finden, die da anders denken.
Zeitzeugin Erica Freeman beobachtet schon länger, dass immer mehr rechte Parteien in Regierungen aufsteigen. Angst mache ihr das nicht, gibt sich die 97-Jährige kämpferisch.
Das macht mir keine Sorgen, es war schon einmal. Ärger kann es nicht werden. Und 6 Millionen haben wir schon bezahlt und wir sind noch da.
Sagt die Zeitzeugin Erica Freeman. Und bei mir im Studio ist jetzt Patrick Siegele von dem Holocaust Education Programm erinnern.at im ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung. Herr Siegele, fangen wir mit ein paar Zahlen an. Laut einer aktuellen Umfrage der Jewish Claims Conference haben 14% der 18- bis 29-jährigen Jungen in Österreich noch nie vom Holocaust gehört. Jeder fünfte dieser Altersgruppe glaubt, dass die Zahl von 6 Millionen getöteten Jüdinnen und Juden übertrieben ist. Schockiert Sie das?
Schockieren vielleicht nicht, weil wir das schon aus anderen Studien kennen und das sozusagen diesen Trend bestätigt. Also, und man muss dazu sagen, die zweite Zahl schockiert mich mehr als die erste. Also, dass das Faktenwissen über den Holocaust immer mehr zurückgeht, das Interesse aber durchaus an der Zeit des Nationalsozialismus und Holocaust besteht, das wissen wir auch aus anderen Studien. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, wie der Geschichtsunterricht sich auch verändert hat in den letzten 20 Jahren und vielleicht mehr eben auf Lebensgeschichten, auf lokalhistorische Bezüge geschaut wird und das aber offensichtlich, das zeigt jetzt diese Studie, vielleicht manchmal den Gesamtzusammenhang und das Faktenwissen aus dem Blick geraten lässt.
Darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen. Zuerst aber noch eine Frage. Gibt es Ihrer Erfahrung nach ein sinkendes Interesse am Thema Zweiten Weltkrieg unter Jugendlichen?
Das können wir nicht bestätigen. Also sieht man es an den Besuchszahlen von Gedenkstätten, historischen Museen, die weiterhin steigen. Und es gibt auch Untersuchungen dazu, zum Beispiel auch unter Wiener Schülerinnen und Schüler, wo sich über 50% der Schüler sogar gewünscht haben, dass es mehr Unterricht zum Holocaust gibt. Und auch in dieser von Ihnen zitierten Studie von der Jewish Claims Konferenz sagen ja immerhin über 90% der Befragten, es ist wichtig, etwas über den Holocaust zu lernen. Das ist eine wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft.
Wir haben es auch schon angesprochen, das grundlegende Bewusstsein für den Holocaust ist allgemein hoch. Das zeigt auch diese aktuelle Studie. Aber bei detailliertem Wissen besteht eine erhebliche Lücke. Warum gibt es diese Wissenslücke?
Ja, wie ich vorhin gesagt habe, glaube ich, hat es damit zu tun, dass sich der Geschichtsunterricht oder das Lernen über Nationalsozialismus und Holocaust verändert hat. Das hat auch viele positive Seiten. Es geht sehr stark darum, damit sich eben Schülerinnen und Schüler damit identifizieren, dass wir mit Biografien, mit Lebensgeschichten arbeiten, wo sie andocken können, dass wir lokalhistorisch schauen, also wo in meiner unmittelbaren Umgebung, in meinem Bezirk, finde ich Spuren der Geschichte und kann anknüpfen in der Umgebung, wo ich lebe. Aber offensichtlich dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auch die Gesamtzusammenhänge besser und wieder neu erklären müssen, um sozusagen den historischen Kontext zu verstehen. Damit eben zum Beispiel auch nicht, wie in der Studie sich zeigt, der Großteil der Befragten meinen, der Großteil der jüdischen Opfer kam aus Deutschland und Österreich, was einfach nicht stimmt, weil der Großteil der Opfer waren in Polen zum Beispiel. Also da fehlt ein bisschen die europäische Dimension in der Vermittlung offensichtlich.
Das heißt, Ihrer Meinung nach muss sich da auch im Schulunterricht bei der Wissensvermittlung etwas ändern?
Grundsätzlich würde ich sagen, wir gehen da einen ganz guten Weg und es ist ja wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler emotional von der Geschichte berührt werden, dass sie abgeholt werden, wo sie sind. Aber wir müssen dabei zusätzlich oder gleichzeitig auch wieder Fakten und Zahlen auch vermitteln. Also es ist kein Entweder-Oder, sondern es sollte beides sein. Und wir haben auch einen Auftrag, die europäische Dimension des Holocaust immer wieder neu zu vermitteln.
Die Plattform erinnern.at arbeitet viel mit Zeitzeuginnen und mit Zeitzeugen. Diese sind aber immer weniger verfügbar. Ist das ein Problem für die Erinnerungsarbeit? Wie will man das künftig anders gestalten?
Vielleicht nicht ein Problem, aber sie wird sich sicherlich verändern. Also das Zeitzeugenprogramm von erinnern.at läuft ja weiter und Tausende von Schülerinnen und Schülern sprechen mit unseren etwa 10 Zeitzeuginnen, die noch im Programm sind. Aber wir sind natürlich schon übergegangen, mit anderen Mitteln zu arbeiten. Es gibt zum Glück sehr viele videografierte Zeitzeugeninterviews, mit denen wir zukünftig weiterarbeiten können. Und wir beginnen auch mit Nachkommen von Überlebenden an Schulen zu arbeiten, mit Selbstzeugnissen zu arbeiten. Die Orte werden noch eine größere Bedeutung gewinnen. Also ich glaube, es wird sich verändern, aber ich sehe da auch ein großes Potenzial für die Zukunft der Erinnerungslandschaft.
Patrick Siegele war das vom Holocaust Education Programm erinnern.at. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Ich danke.
Die deutsche Hauptstadt Berlin ist ein Touristenmagnet. Wie ihr dort auch mit wenig Geld viel erleben könnt, zeigt euch Euromax-Reporterin Aisha Sharibshan. Ob Kultur oder Kulinarik, hier kommen ein paar echt gute Tipps für euch.
Willkommen in Berlin, der pulsierenden Hauptstadt Deutschlands. Euer Budget ist knapp? Keine Sorge, ich zeige euch, wie ihr hier auch mit wenig Geld eine gute Zeit haben könnt. Das Brandenburger Tor ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Berlins. Im späten 18. Jahrhundert erbaut, war es während des Kalten Kriegs ein Symbol der Teilung. Später wurde es zum Symbol der deutschen Wiedervereinigung. Gleich ums Eck ist der Reichstag, Sitz des deutschen Parlaments. Das Gebäude ist eine beeindruckende Mischung aus alter und moderner Architektur, das von der bewegten Vergangenheit und der demokratischen Gegenwart des Landes zeugt. Auf die Reichstagskuppel könnt ihr kostenlos hoch und habt dort einen super Blick, bucht euch aber vorher ein Ticket. Ich brauche jetzt etwas zu essen und zeige euch, wie ihr für wenig Geld richtig schlemmen könnt, und zwar mit der Too Good To Go App. Diese App führt euch zu Hotels, Restaurants, Bäckereien und Cafés, die übrig gebliebene Lebensmittel günstig verkaufen. So spart ihr Geld und tut gleichzeitig etwas gegen die Lebensmittelverschwendung. Ich habe im Grand Hyatt Hotel eine Frühstückstüte für 4 Euro bestellt. Mal sehen, was drin ist. Apropos Hotels, diese kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Nacht. In Berlin gibt es aber auch viele Hostels, die durchschnittlich zwischen 19 und 30 Euro kosten. Perfekt, vielen Dank, tschüss. Schauen wir mal, was das vegetarische Frühstück im Grand Hyatt zu bieten hat. Wow, für 4 Euro ist das eine ganze Menge. Sieht wirklich gut aus. Obst, Brot, Gebäck und Dips. Außerdem gekochter Blumenkohl. Frühstück im Park. In Berlin gibt es viele geschichtsträchtige Parks, die keinen Eintritt kosten. Zum Beispiel das Tempelhofer Feld, ein ehemaliger Flughafen. Hier ist besonders im Sommer sehr viel los. Oder der Mauerpark, ein ehemaliger Teil der Berliner Mauer. Dort findet im Sommer sonntags ein Flohmarkt und eine riesige, kostenlose Karaoke-Party statt. Ein Spaziergang über die Museumsinsel, ein UNESCO-Weltkulturerbe, ist ebenso ein Highlight. Und das Bummeln hier ist auch völlig kostenlos. Genauso wie im Humboldt-Forum gleich gegenüber. Das Ethnologische Museum ist sicherlich die Hauptattraktion. Eine beeindruckende Sammlung von mehr als 500.000 Exponaten, von denen viele von indigenen Völkern stammen. Hier erfahre ich etwas über die bemerkenswerte Geschichte dieses Orts. Vom Sumpfgebiet zum Kloster, zum Palast der Republik in der DDR bis zum heutigen Humboldt-Forum. Zeit für einen typischen Berliner Snack. Ich habe Lust auf eine Currywurst, ein Klassiker in Berlin. Aber der Stand, den ich euch gleich zeigen werde, ist ein bisschen anders. Am Curry- und Chili-Stand geht es scharf zu. Currywurst ist eine gebratene Brühwurst, die mit Curry-Ketchup und Currypulver serviert wird. Hier gibt es außerdem hausgemachte scharfe Soßen von Stufe 1 bis 10. Jetzt muss ich mich entscheiden, aber ich glaube, ich bleibe lieber im unteren Bereich, wahrscheinlich Nummer 2.
Hallo, einmal Currywurst mit Darm bitte und die Stufe 2.
Die Currywurst ist hier ein beliebtes Streetfood und meist nicht teuer. Okay, es ist schon scharf, aber ich bin auf Nummer sicher gegangen. Nicht so schlimm. Für die Mutigeren unter euch gibt es sogar eine Wall of Fame. Für 2,60 Euro hat mich die Currywurst echt überzeugt. Ein weiteres Muss in Berlin ist natürlich auch ein Blick auf die Überreste der Berliner Mauer. Nach dem Fall der Mauer im Jahr 1989 wurde dieser Abschnitt zur Eastside Gallery, der längsten Open-Air-Kunstgalerie der Welt und dem längsten durchgehenden Abschnitt der Berliner Mauer, der heute noch existiert. Aber das ist noch nicht alles. Die Eastside Gallery ist ein toller Ort, um Fotos zu machen. Wenn ihr allerdings mehr über die Geschichte erfahren wollt, empfehle ich euch die Gedenkstätte Berliner Mauer, ein kostenloses Freilichtmuseum. Geht auf den Aussichtspunkt, um den ehemaligen Todesstreifen von oben zu sehen. Das sogenannte Niemandsland, das die Flucht verhindern und die Teilung Deutschlands sicherstellen sollte. Es gibt auch ein kostenloses Dokumentationszentrum im Innenbereich, neben den Anlagen im Freien. Wir haben noch eine letzte Station vor uns, Berlins Nachtleben. Ich bin in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg, einer ehemaligen Brauerei, die heute Ausstellungsräume und Clubs beherbergt, wie die alte Kantine. Berlin ist bekannt für seine Partyszene, die rund um die Uhr feiert. Seit der Pandemie sind die Preise in die Höhe geschossen, mit bis zu 25 Euro Eintritt. Aber ich kann heute sehr preiswert feiern, mit Hilfe eines kleinen Geheimtipps. Ich bin auf der Suche nach dem geheimen Passwort, mit dem ich für nur 2 Euro reinkomme. Es ist irgendwo auf der Instagram-Seite versteckt. Sieht so aus, als sei das Passwort heute Abend harte Wurst. Probieren wir es aus.
Harte Wurst.
Es hat geklappt. Die Hungry Mondays Party in der alten Kantine gibt es schon seit 20 Jahren. Gespielt wird Pop, Rock und Dance. Außerdem gibt es eine Tischtennisplatte und Bier für 3 Euro. Diese Location ist echt cool und ich hatte heute viel Spaß, Berlin zu erkunden und dabei nur wenig Geld auszugeben. Jetzt ist Party angesagt.
Jetzt geht es in die italienische Stadt Venedig, wo bald der Karneval beginnt. Dann ziehen wieder viele Menschen in Verkleidung durch die Straßen und stellen ihre teils prächtigen Kostüme zur Schau. Und ein ganz besonders geheimnisvolles Accessoire darf dabei auf keinen Fall fehlen.
Ciao, it's Tobias.
Hallo. Ich bin Tobia von der Werkstatt Tragicomica in Venedig. Ich bin einer der letzten traditionellen Maskenmacher hier in der Stadt.
Für die Lagunenstadt sind die Masken zum Symbol geworden und zu beliebten Souvenirs. Die meisten sind Massenware aus dem Ausland. Ob sie die Existenz des Kunsthandwerks bedrohen, dazu später mehr. In seiner Werkstatt in der Altstadt baut Tobia Dall'Osto jede seiner Masken von Hand. Am Anfang steht eine aus einem Gipsabdruck gefertigte Form, in der entsteht die Maske aus verschiedenen Materialien in Schichten.
Die erste Schicht ist die wichtigste, weil sie dann später die äußerste ist. Da nehmen wir ein weiches Papier aus Wollfasern. Es ist wichtig, alle kleinen Details der Maske zu erfassen. Je genauer wir arbeiten, desto mehr wird die Maske klare und präzise Formen haben.
Bis eine Maske fertig ist, dauert es rund eine Woche. Bei Tobias kommt hier Blattgold-Imitat zum Einsatz. Tobia hat das Handwerk von seinem Vater Gualtiero gelernt. Beide verbindet die Leidenschaft für die kreative Arbeit und die Bedeutung der Masken. Wenn man an einer Maske arbeitet, ist es so, als würde man an einer Person arbeiten, ihrer Geschichte, ihrem Inneren, an ihrer Tiefe, an ihrer Inspiration. Es geht also um das Innere und das Äußere.
Viele empfinden das als etwas Negatives, sich hinter einer Maske zu verbergen, nicht man selbst zu sein. Aber traditionell haben die Masken hier in Venedig genau die gegenteilige Bedeutung. Es geht darum, seine Identität zu verbergen, inkognito zu sein und so die Freiheit zu haben, sein Innerstes auszudrücken. Eine Maske aufzusetzen bedeutet also, sich zu zeigen, anstatt sich zu verstecken.
Masken haben in Venedig eine lange Tradition. Im 13. Jahrhundert begannen Menschen in der reichen Handelsstadt, ihr Gesicht zu verdecken. So konnten sie anonym sein und im Karneval soziale Hierarchien vorübergehend außer Kraft setzen. Die Bauta-Maske ist ein historisches Modell, das das gesamte Gesicht verdeckt.
Sie sieht maskulin aus, aber sie wurde von allen getragen. Männern, Frauen, Reichen, Kaufleuten, Priestern. Eine andere Maske, die lange im Karneval verwendet wurde, ist die Moretta. Das ist eine feminine Maske ohne Bänder oder Stab. Wie hat man sie getragen? Das Geheimnis befindet sich auf der Rückseite. Man musste hier auf diesen Knopf beißen.
Die Masken der Dall'Ostos kosten zwischen 30 und mehreren tausend Euro. Ihre Kunden sind Karnevalsgäste, Kunstliebhaber oder auch Filmproduktionen. Und sie bieten Maskenworkshops für Touristen an. Mit den billigen Masken von Souvenirständen können und wollen sie nicht konkurrieren.
Wenn man mit einer 5 Euro teuren Plastikmaske zufrieden ist, von der man nicht weiß, woher sie kommt, ist das etwas ganz anderes als das, was wir machen. Ich stelle etwas Besonderes und Einzigartiges her und spüre die Kraft und die Bedeutung dieses kulturellen Erbes, das mit der Geschichte Venedigs verbunden ist, da, wo ich geboren wurde und wo ich hingehöre.
Connected to the history of the place I was born, to the place I belong to.
Genau dieses Herzblut steckt in jeder Maske, die Tobia Dall'Osto fertigstellt. Ein venezianisches Kulturgut, das er für die Zukunft bewahren will.
Das war's schon wieder von Euromax. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr noch mehr tolle Geschichten aus ganz Europa. Schaut doch mal rein. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und deutsche Sendungen haben wir nicht nur im Radio, sondern die gibt es auch im Fernsehen. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es die Akzente im TV-Rheins. Die Sendung beginnt um 15 Uhr, dauert ungefähr 100 Minuten, in zwei Teilen aufgeteilt und in der Auflage dieser Woche sehen Sie Beiträge zu den Themen Vor- und Rückschau bei den Rumänien-Deutschen, Gedenkveranstaltungen zu 80 Jahren seit der Deportation in die UdSSR, Musik im Bukarester Goethe-Kolleg und Kultur beim Sachsentreffen, Ausstellungen und Konzerte. Kultur um 2 heißt die 30 Minuten lange deutsche Sendung, die mittwochs um 14 Uhr im TVR Kultural zu sehen ist. Und eine weitere deutsche Sendung gibt es dienstagmittags um 13 Uhr im TVR 2. In diesen beiden Sendungen sehen Sie Wiederholungen mancher Beiträge aus den bisherigen Akzente-Sendungen. Die Programme des rumänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens können Sie auch im Internet live verfolgen unter tvrplus.ro und auch Aufzeichnungen der Sendungen Akzente sind eben dort in der Mediathek zugänglich. Deutsche Sendungen mit landesweiter Ausstrahlung haben auch die Regionalsender im TVR3 montags zwischen 11 und 12 Uhr. Im Regionalsender TVR Temeswar läuft nach wie vor die Deutsche Chronik montags ab 15.30 Uhr, außer am letzten Montag des Monats. In der kommenden Auflage geht es dabei um die Gedenkveranstaltungen zu 80 Jahren Russland-Deportation. In Arad gibt es weiterhin die Sendung Mein deutscher Nachbar und ausgestrahlt wird sie samstags um 11.30 Uhr sowie sonntags um 8.30 Uhr im TV Arad, diese Woche mit Aufzeichnungen vom Kirchweihfest in Großbereg. Außerdem können Sie auf dem YouTube-Kanal des Banater Forums bedeutende Produktionen und Video-Highlights der letzten Jahre von der Banater Deutschen Gemeinschaft verfolgen unter DFDR Banat und Aktuelles von der Deutschen Gemeinschaft im Banat sowie Fotos und Videos von den Veranstaltungen, die unsere Redakteure besuchen, finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache. Die erste Ausgabe dieser Woche der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ist heute erschienen. Hier die wichtigsten Themen daraus.
Presseschau.
Goldener Helm, dagische Artefakte aus niederländischem Museum geraubt. Exponate waren Leihgabe des Bukarester Geschichtsmuseums. So lautet der Titel des Eröffnungsbeitrags mit Aufmacherfoto auf dem Deckblatt der heutigen ADZ. Ebenfalls auf der ersten Seite: Wahlen, Ermittlungen noch gegen unbekannt und jetzt auch Standards and Poor's, Rumänien wieder herabgestuft. Auf den beiden Seiten mit Lokalthemen lesen wir unter anderem aus unserer Region Gedenken und Planungen, der Landesvorstand des Deutschen Forums tagte in Westrumänien und Vertrag für Westumgehung der Stadt Temeswar abgeschlossen, Verkehrsminister, Flughafen braucht Wachstumsstrategie. Auf den weiteren Seiten der heutigen ADZ gibt es Themen aus den Ressorts Auslandwirtschaft, Vermischtes, Meinung und Bericht sowie Programm. Und als Wochenbeilage erschien heute das TV-Programm mit dem Wochenprogramm der deutschsprachigen Radio- und TV-Sendungen in Ihrer Umgebung. Bleiben Sie gut informiert. Und hier sind auch die Schlagzeilen der heutigen Nachrichten von Radio Temeswar mit Daniel Spataru.
Das Deutsche Staatstheater Temeswar und das Ungarische Staatstheater Csiky Gergely in Temeswar schließen sich zusammen, um dem Publikum einen besonderen Showcase ab Donnerstag bis zum 3. Februar zu bieten. Die Proben für die Präsidentinnen von Werner Schwab unter der Regie von Iris Kovac haben am Deutschen Staatstheater begonnen. Die Premiere ist am 12. März geplant. Eine Gedenkandacht zum 80. Jahrestag der Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion soll am Freitag auch in Großer Nikolaus gehalten werden. Die Rückführung des Helms von Kocofenest und der drei dakischen Armreifen von Sarmisegetu Zaregie, die in der Nacht von Freitag auf Samstag aus dem Drenz-Museum in der niederländischen Stadt Assen gestohlen wurden, hat für die rumänischen Behörden höchste Priorität. Schüler der 12. und 13. Klassen haben mit den mündlichen Prüfungen für das Abitur begonnen. Mild heute im Westen des Landes, in der Nacht betragen die Temperaturen 0 bis plus 3 Grad. Morgen bleibt es warm bei wechselhaftem Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig und die Tageshöchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro. Radio
Unsere Sendungen der letzten 7 Tage finden Sie auch online und zwar unter dem Direktlink www.funkforum.net/audio/deutsch. Den Link finden Sie auch unter Asculta auf radiotimișoara.ro sowie auf montanbanat.de unter Radio Temeswar. Live können Sie unsere Sendungen auch über die Handy-App Radio Romania empfangen. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache und schreiben Sie uns an germana@radiotimișoara.ro. Beiträge von uns sowie von anderen Redaktionen sind auch in unserem Online-Medienforum zu finden unter www.funkforum.net. Bei Radio Temeswar empfangen Sie im Folgenden die Sendungen in ungarischer und danach in serbischer Sprache. Falls Sie aber noch mehr deutschsprachiges Programm verfolgen möchten, hören Sie täglich auch die deutsche Sendung Treffpunkt am Vormittag aus Fünfkirchen, Ungarn vor unserer Mittagsstunde und die deutsche Sendung aus Bukarest nach unserer Mittagssendung Alles auf Mittelwelle. Morgen sind wir wieder für Sie da, hier bei Radio Temeswar, mit Nachrichten und mit einem Interview mit Ignaz Bernhard Fischer zu 80 Jahren seit dem Beginn der Deportation der Rumäniendeutschen zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion. Das letzte musikalische Stück dieser Sendung kommt von unserem Landsmann Werner Salm und seinen Original-Kaiserstühler Musikanten und es heißt Träumende Anita. Hiermit klingt auch unsere heutige deutsche Stunde aus. Bleiben Sie, wenn Sie möchten, auch weiterhin in Begleitung von Radio Temeswar oder schalten Sie demnächst wieder bei uns ein. Bis bald, Ihr Adi Ardelian.